Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesaußenminister Maas hat Polen um Vergebung für die Verbrechen während der Besetzung durch die Nationalsozialisten gebeten. Bei den Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands sagte Maas, er schäme sich für das, was dem polnischen Volk von den Deutschen angetan worden und dafür, wie lange dies verschwiegen worden sei. Am 1. August 1944 hatte sich die polnische Heimatarmee gegen die NS-Besatzer erhoben. Der Tag ist in Polen ein wichtiger Gedenktag.
Lautstarkes Gedenken an den Beginn des Warschauer Aufstands vor 75 Jahren. Und dann eine Schweigeminute. Für die Jugend ist es Geschichte, die sie berührt. Ich denke, dieser Tag ist sehr wichtig, weil er uns Polen alle vereint. Der polnische und der deutsche Außenminister waren heute im Museum des Warschauer Aufstands, um mit jungen Menschen aus beiden Ländern zu sprechen, die Geschichte erforschen.
Das Projekt Menschengedenken. Wir lernen jetzt polnische Schüler noch kennen und Schülerinnen, mit denen wir uns austauschen werden über weitere Projekte, über weitere Vorhaben und halt auch eben, wie am heutigen Tag, über den Warschauer Widerstand.
Die Geschichte des im Museum dargestellten Warschauer Aufstands ist dramatisch. Vor 75 Jahren begannen polnische Untergrundkämpfer einen verzweifelten Kampf gegen die deutschen Besatzer. Nach 63 Tagen wurde der Aufstand blutig niedergeschlagen. Insgesamt starben etwa 200.000 Menschen und die Stadt Warschau wurde zerstört. Geschichte, mit der sich die jungen Menschen hier beschäftigen. Die deutsch-polnischen Beziehungen sind viel besser geworden durch unsere Geschichtsprojekte und ich hoffe, wir können noch mehr lernen. Deutschland unterstützt auch finanziell den Austausch von Jugendlichen beider Länder. Ziel sind persönliche Kontakte und die Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte.
Ich glaube, dass die Umstände des Warschauer Aufstandes in Deutschland einer breiten Öffentlichkeit so nicht bekannt sind. Und was liegt näher, als junge Menschen zusammenzuführen, die darüber reden können und ihre Erfahrungen austauschen können und auch was das mit ihnen macht.
Der Gedanke, die Jugend wird die Zukunft gemeinsam gestalten.
2 Jahre war der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz ausgesetzt. Erst seit einem Jahr können sie nahe Angehörige wieder nachholen, aber bundesweit höchstens 1.000 pro Monat. Seit August 2018 wurden nach Angaben des Innenministeriums fast 10.000 Anträge genehmigt. Sogenannten subsidiären Schutz erhält, wer zwar nicht verfolgt wird, bei einer Rückkehr ins Herkunftsland, aber trotzdem in Gefahr wäre, etwa weil dort Krieg herrscht.
Er kann seinen Sohn wieder in den Arm nehmen, mit der Familie zusammen sein. 2015 war Hussein Mohammed aus Syrien nach Deutschland gekommen. Seine Frau war danach jahrelang mit den beiden Söhnen allein. Eine Zeit, die für alle nur schwer auszuhalten war.
Für uns das ist sehr schwer. Und ich weiß nicht, wie man kann oder Familien jetzt können bleiben ohne Mann in Syrien. Das ist sehr schwer.
Mohammeds Frau musste zum Generalkonsulat nach Erbil fahren. Terminanfragen, Antrag stellen, warten. So wie viele andere. Derzeit gibt es 36.000 Terminanfragen. Die deutschen Auslandsvertretungen, das Nadelöhr für den Familiennachzug.
Das Entscheidende ist, dass man im Grunde genommen nicht mehr Personal zur Verfügung gestellt hat in den auswärtigen Büros oder Botschaften.
Minderjährige mit eingeschränktem Schutzstatus dürfen zwar ihre Eltern nachholen, nicht aber ihre minderjährigen Geschwister. Kritik vom UN-Flüchtlingshilfswerk.
Das ist doch ganz klar, dass die Familie als Einheit gewahrt werden soll. Von daher ist das auch überhaupt keine Forderung, die jetzt mit dem Flüchtlingsschutz zu tun hat, sondern die wirklich basiert auf unser Verständnis des Familienwohls.
Die Union verteidigt die Regelung zum Familiennachzug mit all ihren Härten. Auch etwa die Beschränkung auf 1.000 Familienangehörige pro Monat.
Wir haben Steuerung und Begrenzung der Migration im Koalitionsvertrag versprochen. Dazu hat diese Regelung beigetragen und deswegen müssen wir sie auch beibehalten.
In welcher Reihenfolge Familienangehörige nach Deutschland kommen dürfen, darüber sollten eigentlich humanitäre Kriterien entscheiden. Zum Beispiel, wer besonders krank ist oder in einem besonders gefährlichen Gebiet lebt. Doch jetzt läuft es anders. Vorrang hat oft, wer zuerst einen Termin bei der Botschaft bekommt.
Bundesaußenminister Maas hat einen Übergriff auf den Rabbiner der jüdischen Gemeinde zu Berlin Teichtal scharf verurteilt. Er sei wütend und entsetzt, schrieb Maas auf Twitter. Antisemitismus habe keinen Platz in Deutschland. Auch die Bischöfe der evangelischen und der katholischen Kirche in der Hauptstadt verurteilten den Angriff. Teichtal war nach Angaben seiner Gemeinde von zwei Männern bespuckt und auf Arabisch beschimpft worden. Der Staatsschutz ermittelt. Deutschlands Wälder sollen mit einem sogenannten Masterplan vor dem Kollaps bewahrt werden. Ein entsprechendes Papier überreichten die für Forstthemen zuständigen Länderminister der Union, heute Landwirtschaftsministerin Klöckner, und fordern von ihr 800 Millionen Euro zum Erhalt der Wälder. Seit den 1980er Jahren hat sich die Sterblichkeitsrate in den meisten Wäldern Europas verdoppelt und nimmt wegen der Hitze der vergangenen Wochen weiter zu.
Der deutsche Wald ist schwer krank. Er leidet unter Stürmen, Waldbränden, Schädlingen und anhaltender Dürre. Die Folge, laut Bund Deutscher Forstleute, fast 110.000 Hektar toter Wald. Wie Eiche, Buche, Fichte noch zu retten sind, darum ging es heute in Moritzburg. Auf Einladung des sächsischen Agrarministers trafen sich seine Unionskollegen, um einen Masterplan vorzustellen.
Es geht dabei ganz bewusst nicht nur um das Aktuelle, wie können wir jetzt schnell die Schäden beseitigen, die Borkenkäferbäume aus dem Wald bringen. Es geht auch über den Blick darüber hinaus, wie können wir die Neuanpflanzung finanzieren, wie können wir den Wald durch Forschung und Entwicklung zukunftsfähiger machen.
Waldumbau, Holzverwendung, Brandbekämpfung sind nur einige Schlagwörter der Moritzburger Erklärung. Mit dabei auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Sie stellt eine 500 Millionen Euro in Aussicht. Für akute Nothilfe und ein mehrere Millionen Bäume-Programm, finanziert aus dem Klimafonds der Bundesregierung.
Und mit dieser 500 Millionen Euro, was ist dann zu tun? Aufzuräumen, zu transportieren, Nasslagerungen zu finanzieren, Lagerflächen. Aber wir müssen auch mit der Holzindustrie reden. Das heißt, die aktive Waldbewirtschaftung ist wichtig, um den Klimaschützer Wald auch im Bestand zu verleihen.
Grüne und Umweltverbände begrüßen die Initiative, kritisieren sie aber als nicht weitreichend genug.
Zur Rettung des Waldes ist vor allem eine drastische Verringerung der Luftschadstoffbelastung notwendig und endlich wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel.
Im September lädt Klöckner zum nationalen Waldgipfel ein, dann mit den Agrarministern aller 16 Bundesländer.
In Dortmund sind rund 1500 Klimaaktivisten zum ersten Sommerkongress der Fridays for Future-Bewegung zusammengekommen. Sie wollen die Veranstaltung in den Sommerferien nutzen, um sich besser zu vernetzen. Außerdem möchten die Klimaschützer über den Zukunftskurs ihrer Initiative beraten. Dazu stehen bis Sonntag zahlreiche Workshops und Diskussionsrunden auf dem Programm.
Sie wollen lernen, wie man einen Lautsprecherturm baut. Wichtig für große Demonstrationen. Es geht auch ums Praktische beim Sommerkongress der deutschen Fridays for Future-Bewegung in Dortmund. Andere Workshops drehen sich um Öffentlichkeitsarbeit oder Kampagnenstrategie. Das Programm für die 1500 Teilnehmer ist dicht gepackt.
Davon erhoffe ich mir halt ganz viel, dass man dadurch vielleicht ganz viel Neues lernt. Und darüber hinaus geht es halt einfach um den Austausch.
So dass man sich eben vernetzen kann, auch mal persönlich kennenlernen kann und nicht nur in Telefonkonferenzen miteinander reden.
Also es ist einfach ein total schönes Gefühl zu sehen, wie viele Leute aktiv sind. Aber es ist immer noch ein Frust, dass halt nichts passiert. Und das zeigt halt nur, dass wir weitermachen müssen.
Und genau das ist ihr Thema bis zum Sonntag. Wie geht es weiter mit der jungen Bewegung? Bei ihrem Sommerkongress in Dortmund wollen sie auch darüber sprechen, ob und welche Strukturen sie haben wollen. Darf es Hierarchien geben? Wer spricht für die Bewegung? Denn nur die Klimadebatte anzustoßen, das reicht ihnen nicht mehr.
Debatte ist total wertvoll, aber wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir über die Debatte hinaus auch Entscheidungen treffen müssen und gemeinsam als Gesellschaft Verantwortung übernehmen müssen. Das heißt, dass wir Gesetze verabschieden, die dann auch CO2 einsparen. Durch Debatte wird halt kein einziges Gramm CO2 eingespart.
In den Workshops und Diskussionen wird auch mit prominenten Gästen aus Wissenschaft und Kultur diskutiert. Parteipolitiker aber haben die Organisatoren bewusst außen vor gelassen.
Wir haben uns lieber dafür entschieden, dass wir Wissenschaftlerinnen und Referentinnen hier einladen, die uns wirklich guten Input geben können, von denen wir was lernen.
In nur 3 Monaten haben die Organisatoren den Kongress aus dem Boden gestampft. Die 200.000 Euro Gesamtkosten sollen über Teilnahmegebühren und Spenden finanziert werden.
US-Präsident Trump hat sich nach der Senkung des Leitzinses unzufrieden mit der Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed gezeigt. Er kritisierte die jüngste Entscheidung als unzureichend und warf Fed-Chef Powell vor, das Land im Stich zu lassen. Die Notenbank hatte den Leitzins erstmals seit 10 Jahren herabgesetzt um 0,25 Punkte auf die neue Spanne von 2 bis 2,25%.
Diese Entscheidung der US-Notenbank lässt Beobachter aus aller Welt aufhorchen. Zum ersten Mal seit der Finanzkrise 2008 senkt die Federal Reserve den Leitzins. Die Zinssenkung soll vor den Risiken durch ein schwaches Wachstum der Weltwirtschaft und Ungewissheit in der Handelspolitik sichern. Und sie soll eine schnellere Rückkehr zu unserem Ziel einer Inflationsrate von 2% fördern. Besonders Handelskonflikte wie mit China und der Europäischen Union würden eine Gefahr für die US-Wirtschaft darstellen. Eine Senkung des Leitzinses macht es billiger, sich Geld zu leihen. So können Unternehmen leichter investieren. Die Entscheidung der Notenbank soll Börse und US-Konjunktur neuen Schwung verleihen. Obwohl die Federal Reserve unabhängig von der Politik ist, hatte Präsident Trump schon seit längerem eine Zinssenkung gefordert. Jetzt kritisiert er, dass die Entscheidung nicht weitreichend genug sei. Was der Markt hören wollte von Powell und der Fed war, dass dies der Beginn einer langen und aggressiven Serie von Zinskürzungen ist, damit wir Schritt halten können mit China, der Europäischen Union und anderen Ländern auf der Welt, schrieb Trump auf Twitter. Es dürfte nicht die letzte Auseinandersetzung zwischen Trump und der Fed gewesen sein. Erst kürzlich hatte der Präsident die Notenbank als hartnäckigstes Problem der US-Wirtschaft bezeichnet.
Im Atomstreit mit dem Iran haben die USA neue Sanktionen verhängt, diesmal gegen den iranischen Außenminister Zarif. Dessen Vermögenswerte in den USA seien eingefroren worden, hieß es aus Washington, und US-Bürger durften keine Geschäfte mehr mit ihm machen. Die EU kritisierte die Entscheidung. Ein Sprecher der Außenbeauftragten Mogherini erklärte, man setze weiter auf diplomatische Zusammenarbeit. Zarif ist auch Leiter der iranischen Atombehörde.
Im Jemen sind bei zwei Anschlägen mindestens 49 Menschen getötet worden, viele wurden verletzt. Die meisten Opfer seien Polizeischüler, sagte ein Regierungssprecher. In der Hafenstadt Aden sprengte sich ein Attentäter vor einer Polizeistation in die Luft. Kurz darauf wurde ein weiterer Anschlag auf eine Polizeikaserne verübt. Zu diesem Angriff bekannten sich die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen. Sie kämpfen seit Jahren gegen die Regierungstruppen.
Radiologen in Deutschland rechnen offenbar Kontrastmittel zu auffallend hohen Preisen mit den gesetzlichen Krankenkassen ab. Das haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Das ARD-Politmagazin Panorama berichtet heute um 21.45 Uhr darüber. Demnach bekommt zum Beispiel ein Radiologe in Bayern von den Kassen knapp 4.000 Euro pro Liter MRT-Kontrastmittel erstattet, obwohl er selbst nur 760 Euro dafür bezahlt hat.
Hat ein Patient einen Tumor, ist sein Herz richtig durchblutet? Das erkennt ein Radiologe durch die Aufnahmen seines CT oder MRT. Etwa jeder dritte Patient bekommt dabei ein sogenanntes Kontrastmittel verabreicht. Tumore etwa lassen sich so genauer lokalisieren. Doch NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung liegen erstmals interne Abrechnungen von Ärzten vor, die zeigen, dass sich Radiologen in einigen Bundesländern an den Kontrastmitteln bereichern. Die Ärzte kaufen die Kontrastmittel billig bei der Pharmaindustrie ein. Von den Krankenkassen bekommen sie eine viel höhere Pauschale erstattet. Für die Radiologen ein immenser Gewinn von bis zu 90.000 Euro pro Jahr pro MRT-Gerät. Radiologen rechtfertigen die Einnahmen damit, dass sie an anderer Stelle von den Krankenkassen zu schlecht bezahlt würden.
Man sagt, wir nehmen den Radiologen, wir werten sie an der Stelle Kassenleistungen und anderen Leistungen ab. Wir wissen, dass sie beim Kontrastmittel noch etwas verdienen. Es ist immer eine Gesamtvergütungsgemengelage. Aber die moralischste Komponente ist diese Einnahme nicht.
Nach aktuellen Schätzungen kostet das die Krankenkassen bis zu 180 Millionen Euro pro Jahr. Beiträge der Versicherten. In den meisten betroffenen Bundesländern wollen die Krankenkassen trotzdem an dem System festhalten, schreiben sie auf Anfrage. Die Krankenkassen aus Bayern sind anderer Meinung. Die aktuelle Auswertung der Zahlen belegt, dass Ärzte zu teils deutlich niedrigeren Preisen Kontrastmittel beziehen. Man sei in neue Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns eingetreten. Laut dem Strafrechtler Thomas Fischer ist das System legal, erfordert aber eine Gesetzesänderung.
Ich halte eine solche Konstruktion für derart problematisch und auch für anstößig, dass ich meine, dass sie den Konstellationen gleichgestellt werden sollte, die schon jetzt nach dieser Vorschrift strafbar sind.
Zuständig wäre das Bundesgesundheitsministerium. Das verweist auf Anfrage an die Aufsichtsbehörden der Krankenkassen.
Mehr als 8 Monate stand sie still. Nun ist die Wuppertaler Schwebebahn wieder in Betrieb. Kurz nach 5 Uhr früh fuhr der erste Zug in den Bahnhof ein, zur Freude seiner Fahrgäste. 82.000 Passagiere befördert die Schwebebahn täglich, staufrei und ohne Ampelwartezeiten. Errichtet wurde das Wuppertaler Wahrzeichen im Jahr 1901, auch weil die dichte Bebauung des engen Flusstals keinen Platz für Straßen oder U-Bahnen bot. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 2. August.
Tiefer Luftdruck bringt uns verbreitet wechselhaftes Wetter. In Teilen des Südens sieht es unter leichtem Hochdruckeinfluss freundlicher aus. In der Nordhälfte gibt's heute Nacht einzelne, zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Auch in Alpennähe sind Schauer möglich. Dort sowie nördlich des Mainz morgen verbreitet Schauer und Gewitter, die kräftig sein können. Ansonsten häufiger sonnig und meist trocken. An der Nordsee und in Baden heute Nacht bis 17, im östlichen und westlichen Bergland um 10 Grad. An der See morgen knapp über 20, am Oberrhein knapp unter 30 Grad. Auch am Samstag durchwachsenes Wetter, Schauer und Gewitter, vor allem vom Südosten bis in die Mitte. Am Sonntag überwiegend freundlich, in der Osthälfte einzelne Schauer. Am Montag von Westen Schauer und Gewitter, sonst teils Sonne, teils Wolken und es wird noch etwas wärmer.
Pina Atalay hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Wahlkampf im Osten, wie die AfD die friedliche Revolution von 89 für sich instrumentalisiert und Hollywood zwischen Woodstock und Charles Manson, der neue Film von Quentin Tarantino. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.